Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Willkommen bei einer neuen Folge von Inspire und einem ganz besonderen Gast. Er bezeichnet sich selber als ein Philosoph des gelingenden Lebens.
Nur eine Krise bringt hervor, wie solide mein Lebenskonzept grundsätzlich ist. Und die große Lebenskunst bestünde darin, sein Leben auf einen sicheren Felsen zu bauen, während die Krise noch nicht da ist.
Dr. Johannes Hartl. Er hat nach dem Studium der Philosophie und Germanistik noch in katholischer Theologie promoviert. Und dann, vor 15 Jahren, hat er gemeinsam mit seiner Frau das Gebetshaus Augsburg gegründet. Seit 9 Jahren wird dort rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr zu Gott gesungen und gebetet. Bekannt ist Johannes Hartl auch als Redner, Buchautor und Komponist und für seinen stylischen Klamottenstil. Hunderttausende hören seine Predigten auf YouTube, er ist auf Facebook und Instagram sehr aktiv. Und zur ökumenischen Konferenz Mehr des Gebetshauses Augsburg kamen Anfang des Jahres 12.000 Teilnehmer. Und vor Ostern hat er die Gebetsaktion Deutschland betet gemeinsam initiiert, bei der mehr als 500.000 Menschen vor den Bildschirmen dabei waren. Klasse, Johannes, dass es klappt und wir per Video miteinander reden können.
Ich freue mich auch, hallo.
Anfang März hat das Coronavirus ja unser Leben und die ganze Welt zum Stillstand gebracht. Schulen, Büros, Kirchen, Läden, Grenzen, alles geschlossen. Und auf einmal haben wir so in unserem Wortschatz Wörter wie Spuckschutzscheibe, Reproduktionszahl, Kontaktsperre und systemrelevant. Wie hat denn der Lockdown dein Leben, deinen Alltag so verändert?
Bei mir hat es schon ein bisschen früher angefangen, weil ich schon Ende Februar in eine Quarantäne geschickt wurde, nachdem ich in einer Veranstaltung war, wo jemand mit Corona drin war. Das heißt, ich musste zum Zeitpunkt, wo für die allermeisten das noch keine hautnahe Realität war, schon mit dem Gedanken umgehen, 2 Wochen nur für mich alleine in einem Zimmer verbringen zu müssen. Und ich war da sehr, sehr, sehr geschockt. Aber gleichzeitig, als der Lockdown dann einen knappen Monat später kam, hatte ich für mich schon ein paar Skills eingeübt, die helfen, durch so eine Zeit zu kommen.
Und die wären?
Ich habe so ein Video gemacht mit 20 Tipps. Ich breche es mal auf ganz wenige runter. Im Wesentlichen ist es ein Switch in Gedanken, und zwar zu sagen, okay, ich muss akzeptieren, was jetzt da ist. Ich kann nicht rebellieren dagegen und ich werte diese Krise als eine Chance für mein persönliches Wachstum. Das klingt erstmal relativ naiv, macht aber ganz viel, weil es aktiviert diesen Muskel der Selbstverantwortung in uns, der sagt, ich kann jetzt durch diese Situation Dinge lernen, die ich sonst nicht lernen würde. Und ich glaube, das Wichtigste, was man lernen kann, ist was mit Selbstmanagement zu tun hat. Also wie kann man seine Zeit dann auf eine konstruktive Weise umgehen, auch wenn man emotional durch Höhen und Tiefen geht. So lässt sich das vielleicht am besten zusammenfassen.
Und wie war das jetzt dann ganz konkret für dich? Du warst auf einmal Tag und Nacht zu Hause. Deine Familie ist das ja nicht wirklich gewöhnt.
Ja, das war total bizarr. Also auch mein Gesundheitsamt hier in Augsburg, die waren noch völlig überfordert mit der Situation. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, der damit betroffen war. Und mein Glück war, dass sie mich dadurch aber auch nicht so genau kontrolliert haben. Also das war am Anfang alles noch ein bisschen chaotisch im Februar. Und ich musste aber dann in das Gästezimmer ziehen unseres Hauses, das wir zum Glück haben, und musste mich von meiner Frau und meiner Kinder meterweit entfernt halten, für mich alleine essen. Und einen großen Teil des Tages eben in diesem Zimmer zu bringen. Ich durfte zum Glück im Wald spazieren gehen, was mir ganz wichtig ist. Und also letztendlich ging es dann schon. Also die ersten Tage habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig. Also ich hatte sowas vorher noch nie und fand es sehr herausfordernd.
Ja.
Besonders, weil das Leben außenrum normal weiterging. Es war beim Lockdown nochmal anders. Da waren dann alle, die hatten sich alle drauf eingestellt. Aber dann das Leben ging außen weiter und keiner hat verstanden, was ist da jetzt los? Warum darfst du nicht aus dem Haus gehen?
Ja, und jetzt darfst du nicht mehr reisen, der du ja eigentlich sehr viel unterwegs bist, oder? Wie war das die letzten jetzt mehr so seit dem Lockdown? Wie war das?
Das war ganz eigenartig. Genau, ich reise bis zu, weiß nicht, 100 Tage im Jahr oder so, also schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, ich bin ein bisschen so wie manche andere auch, die sich erst gedacht haben, ach ja, okay, dann mache ich jetzt ein bisschen mehr zu Hause. Das ist auch mal schön. Und ein paar Wochen fand ich es auch schön. Aber dann begann bei mir auch dieses Ding, also gerade als es dann so in Mitte April hieß, also Urlaub kann man sich abschminken dieses Jahr, habe ich gemerkt, habe ich innerlich ein bisschen Panik bekommen. Mittlerweile sieht ja alles schon wieder ein bisschen lockerer aus. Ich habe auch schon die ersten Reisen wieder gemacht, zumindest nach Österreich. Und in der Schweiz bin ich auch mal wieder. Es wird schon wieder besser, aber das hat mich echt viel gekostet am Anfang, ja.
Manches fand ich ja auch gar nicht schlecht. Also einfach mal keine Termine zu haben im Kalender. Das genossen, dass wir einfach mal hier zu Hause waren. Ich habe 3 Kinder.
Ja.
Und trotzdem, was mir doch nach einigen Wochen echt gefehlt hat, war so diese Nähe zu Freunden und auch mal die in den Arm nehmen zu dürfen. Und das trotz natürlich Videokonferenzen und sowas, dass man sich weiter gesehen hat. Und ich finde es auch immer noch total strange, dass man so den anderen aus dem Weg geht, so diesen Abstand einzuhalten.
Ja. Also ich glaube, wir haben auch viel gelernt über Distanz und Nähe. Also bei mir war es auch nur ein paar Tage so, wo ich mir gedacht habe, oh, wir haben richtig viel Zeit. Und auf einmal, das gilt wahrscheinlich jedem so, auf einmal hatte ich halt im Terminkalender lauter Zoom-Calls und lauter Skype-Talks. Und ich habe teilweise vor Hunderten von Menschen oder Tausenden von Menschen gesprochen, aber dabei in mein Handy rein. Und normalerweise bin ich auf einer Bühne oder ich sitze in einem Raum mit Menschen und ich habe gemerkt, das ist absolut meine Überzeugung, das Virtuelle, das Digitale kann das Reale nie ersetzen. Ich denke, es ist ganz okay. Manche Meetings kann man auch schon mal per Zoom machen, aber es passiert was auch in der Körperlichkeit, in der Präsenz, was überhaupt nicht einholbar ist, also nicht emotional. Und ich hatte oft das Gefühl, ich bin ausgepowert, weil ich 2-3 Stunden lang mit Leuten gesprochen habe, die irgendwo verteilt sind auf der ganzen Welt, aber ich fühle mich nicht gesättigt und beschenkt durch die Begegnung, wie ich es normalerweise hätte. Und ich glaube, wir sind als Gesellschaft in einer gefährlichen Tendenz, das Digitale zu überschätzen und das Reale immer mehr aus dem Blick zu verlieren. Das ist für mich eine der Lektionen, wie wertvoll echte Begegnung ist und was durch Bildschirme sich nie ersetzen lässt.
Und ich glaube auch, dass das jetzt so gut gelungen ist, was du gerade ansprichst, weil wir vorher uns immer gesehen haben.
Hey, ich bin super dankbar, dass wir diese Möglichkeiten haben. Das ist ja wie Telefon, kann auch kein Satz sein für sich sehen. Also das ist schon gut. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ans digitale Lernen denken, und da sind ja die Stimmen laut, die sagen, ja, das hat sich ja gezeigt, es geht alles genauso gut digital, digitale Schule. Also da muss die Schule sich noch viel weiter digitalisieren. Und das halte ich für einen totalen Irrweg. Überhaupt dieses überbordend Digitale, auf was wir zugehen, hat neben all den Lichtseiten auch gravierende Schattenseiten.
Ja. Wie war das jetzt bei euch zu Hause? Hattet ihr auch mal einen Lagerkoller und sind die Fetzen geflogen?
Sagen wir so, wir sind unglaublich privilegiert, weil wir einen kleinen Garten haben und wir haben 4 Kinder. Und die 4 Kinder können gut miteinander und spielen. Also ich habe keine Ahnung, wie wir es gemacht hätten, wenn wir nur ein Kind haben und wir irgendwo im 8. Stock in Berlin gewohnt hätten, in einem Hochhaus. Und ich mache mir ganz große Sorgen um diese Familien, weil unsere Kinder konnten relativ gut sich gegenseitig beschäftigen und irgendwann war es ja dann auch möglich, wieder auf die Straße rauszugehen und zwar mit anderen Kindern nicht direkt zu spielen, aber sich zumindest mal über den Zaun zu sehen oder so. Das heißt, wir hatten keinen so extremen Lagerkoller. Ich persönlich bin auch viel in die Natur gegangen, immer wieder, das hat mir sehr geholfen, aber ich mache mir in erster Linie Sorgen um die Menschen, denen das nicht in gleicher Weise möglich war.
Das stimmt. Jetzt ist es ja nicht nur eine kleine Krise, sondern eine auf unbestimmte Zeit. Bist du schon ein krisenerprobter Mensch oder kann man krisenerprobt sein?
Man kann ohne Zweifel krisenerprobt sein. Das haben Studien auch gezeigt, dass sogar Menschen, die durch ganz wenige Krisen gegangen sind, weniger glücklich sind und weniger gut mit dem Leben zurechtkommen. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt erstrebenswert. Genauso wenig erstrebenswert ist natürlich, durch ganz viele große Krisen zu gehen. Dann wird die Seele irgendwann nicht mehr fertig damit. Ich würde mal sagen, wir alle sind in der heutigen Zeit verhältnismäßig wenig Krisen erprobt. Also rein menschheitsgeschichtlich hat fast niemand von uns schon mal eine Hungersnot erlebt oder den Tod mehrerer seiner Kinder auf einmal durch eine Seuche oder durch eine Lawine oder durch einen zu kalten Winter. All das ist uns völlig unvertraut, ist menschheitsgeschichtlich aber normal. Von daher glaube ich, ist jede Krise an uns eine Botschaft, dass wir es uns doch etwas zu sicher einzurichten gefährdet sind. Ich persönlich bin durch ein paar kleinere oder mittelgroße Krisen in meinem Leben gegangen. Also ich würde sagen, ich bin vielleicht ein bisschen krisenerfahrener als manche Leute in meinem Alter, aber kein Vergleich zu dem, wo jetzt zum Beispiel meine Großeltergeneration oder menschheitsgeschichtlich ganz viele Menschen schon durchgehen mussten. Ich habe von solchen Menschen aber sehr viel gelernt. Ich habe ein paar Leute kennengelernt, die wirklich durch absolut die Hölle gegangen sind. Und von denen habe ich ganz viel, oder von diesen Begegnungen habe ich ganz viel profitiert.
Ich finde ja gerade so diese Zeit, wo man eben so viel zu Hause war oder mit sich alleine oder nur in diesem kleinen Umfeld der Familie, es sind so manche Sachen ans Licht gekommen und haben sich so gezeigt, die wir sonst so gut unterdrücken konnten in unserem normalen Alltag. Emotionen, Gedanken, Gefühle. Da hat sich so gezeigt, ob wir eben wirklich damit umgehen können. Nochmal, wie kann ich das lernen, mit Krisen umzugehen? Oder was ist eine gute Methode in so einer Zeit?
Also erstmal die Erfahrung, die du beschreibst, halte ich für existenziell wichtig. Nur eine Krise bringt hervor, wie solide mein Lebenskonzept grundsätzlich ist. Und die große Lebenskunst bestünde darin, sein Leben auf einen sicheren Felsen zu bauen, während die Krise noch nicht da ist. Also das trifft auf alle Bereiche zu, auch rein körperlich, ne? Wenn ich eine gesunde Rückenmuskulatur habe, bin ich weniger anfällig für eine Krise, zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall. Wenn ich eine weniger gut trainierte Rückenmuskulatur habe, bin ich viel anfälliger durch eine falsche Bewegung oder durch irgendwas, mich dann tiefgreifender in eine körperliche Krise zu begeben. Das heißt, es gibt ein paar Dinge, die resilient machen. Und das ist auch in der Resilienzforschung ganz gut dargestellt. Das heißt, man begibt sich immer freiwillig in Bereiche außerhalb seiner Comfort Zone. Je mehr man das tut, desto größer wird die Fähigkeit, damit umzugehen. Also im Sport ist es ganz klar, erst wenn der Muskel schmerzt, bin ich in dem Bereich, wo der Muskel wächst. Und so die Disziplinen des geistlichen Lebens zum Beispiel in der ganzen Geschichte der Religionen, auch zum Beispiel des Christentums, lehren solches freiwilliges Verlassen der Comfort Zone. Zum Beispiel Fasten, zum Beispiel Schweigen, zum Beispiel mal allein sein können, zum Beispiel sich mit einem alten Text auseinandersetzen. All das sind Dinge, nach denen unser normales Ego, unser westliches, medial übersättigtes Ego sich nicht unbedingt sehnt. Aber zum Beispiel die Frage, wie gut hältst du es aus, mal alleine zu sein? Und zwar dich dann nicht zuzumüllen mit Medien, sondern wirklich alleine zu sein. Wie gut hältst du es aus, zu schweigen? Einfach mal den Mund zu halten und keine Musik zu hören. Wenn man das tut, merkt man gleich mal, da kommt einiges hoch. Du hast vorher angesprochen, dass an der Krise kommen alle möglichen Dinge hoch. Ja, es kommen die Dinge hoch, die vorher auch schon da waren, die ich aber erfolgreich verdrängt oder durch Ablenkung weit von mir geschoben habe. Je mehr ich mich diesen Dingen freiwillig stelle, und ich glaube, ein gesunder spiritueller Weg, auch ein gesundes Gebetsleben, ist ein Weg, sich dem freiwillig zu stellen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann in einer Krise auch produktiv damit umgehen kann. Aber zeigen übrigens auch Studien.
Ich finde ja auch, dass das jetzt eine Chance war, die letzten Wochen, um sich neue Gewohnheiten anzutrainieren. Ich zum Beispiel bin tatsächlich eben öfter laufen gegangen. Und jetzt kommt so langsam die neue Normalität zurück und zack, sind so Gewohnheiten ganz schnell wieder weg. Merkst du das auch?
Also ich muss sagen, für mich hat sich gar nicht so viel geändert, aber das, was du sagst, ist grundsätzlich eine Menschheitserfahrung, dass man, das trifft auch auf alles zu, auf Sport und die Leute, die ihre Ernährung umgestellt haben, weil sie einen Herzinfarkt hatten und ehe sie sich versehen, sind sie wieder im alten Trott. Das ist ein Stück weit auch normal, aber es ist trotzdem nicht unschuldig. Und was mir zum Beispiel hilft, sind ein, zwei Tage im Jahr, wo ich mir alleine irgendwie Zeit für mich nehme und drüber nachdenke und reflektiere, wie möchte ich eigentlich leben. Und ich habe schon ganz, ganz, ganz oft irgendwelche Entscheidungen getroffen, mein Leben wird anders und den Lebensstil verändert und habe gemerkt, nach ein paar Monaten war davon nichts mehr übrig. Das ist ein Stück weit normal, aber deswegen brauchen wir Zeiten, wo wir unseren inneren Kompass immer wieder neu justieren und überlegen, okay, was kann ich wirklich umsetzen davon. Und beim Ziele stecken von so Lebensentscheidungen gilt immer, lieber nur zwei Ziele sich vornehmen, nicht zu viel auf einmal vornehmen und das konsequent durchziehen. Diese Sachen wie, ich werde jetzt komplett mein Lebensstil über den Haufen werfen, das klappt doch fast nie und man bleibt nachher nur frustriert zurück.
Das stimmt. Jetzt gibt's ja wilde Spekulationen, dass die Welt nach Corona anders aussehen wird als vor. Glaubst du das? Glaubst du, dass die Corona-Pandemie unsere Welt verändert?
Nee, das glaube ich im Wesentlichen nicht. Auch die ganzen großen Sachen, wo man gesagt hat, das ist ein Moment, der die Welt für immer verändert hat, das stimmt in der Regel nur auf eine sehr oberflächliche Weise. Ich glaube, dass Corona als Krise wieder vergehen wird und dass die Auswirkungen weniger groß sein werden, als wir zumindest jetzt im März gedacht haben oder im April. Abgesehen von den von den wirtschaftlichen Verwerfungen. Aber also ich glaube eher nicht, dass eine zweite Megawelle kommt. Das ist so meine Intuition, aber ich bin nicht vom Fach. Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Folgen uns noch ziemlich beschäftigen werden, aber ich glaube nicht, dass die Welt eine grundsätzlich andere wird. Ich sehe nur zwei Trends. Und das erste ist, ich sehe, dass es zusätzlich die Digitalisierung beschleunigt und verstärkt hat. Das ist ein Megatrend, den wir seit 20 Jahren haben und den ich durchaus auch kritisch sehe. In dieser Hinsicht wird es nie wieder anders. Er wird es nie wieder wie zuvor. Und das zweite ist, ich glaube, dass wir die Schattenseiten von Globalisierung noch deutlicher gesehen haben. Das heißt, die völlige Unbedarftheit, wie wir Grenzen überschreiten und wie wir Globalisierung und Internationalisierung als rein positiv denken, das wird sich definitiv verändert haben. Das war aber von Anfang an ein Irrweg. Also ich glaube, das ist eher unter der Oberfläche, dass es in der Denke ein bisschen was macht, dass wir lernen, warte mal, wenn jeder immer hin kann, wo er will und alle Grenzen sich verschieben oder auflösen, das muss gar nicht positiv sein, das kann auch Probleme mit sich bringen. Und das, glaube ich, ist eine nüchterne und ernüchternde, aber wichtige Einsicht.
Ist Corona eine Zeit, in der Menschen mehr nach Gott fragen und suchen? Wie nimmst du das wahr?
Also das ist sogar empirisch so. Wenn man Google-Anfragen nach den Stichworten Glauben oder auch Gebet sieht, dann sind die sprunghaft gestiegen, etwa genauso exponentiell wie der Wachstum der Corona-Zahlen am Anfang der Pandemie. Ich habe neulich mit Nicky Gamble gesprochen, dem Erfinder des Alpha-Kurses, und die sehen einen weltweit extremen Wachstum an Nachfrage nach Glaubenskursen. Also ja, das ist so, Krisen lehren, Not lehrt beten, sagt man auch. Krisen machen Menschen immer für Gott offener, in der Regel aber nur kurzfristig. Dort darf man sich nicht in die Tasche lügen, das war beim Zweiten Weltkrieg auch so. Aber immerhin, das kann der positive Effekt einer Krise sein, dass man sich auch über so metaphysische und religiöse Fragen neue Gedanken macht.
Das mit dem Beispiel habe ich auch gehört vom Nicky Gamble, dass jetzt so Glaubenskurse, auch Online-Glaubenskurse, sehr gefragt sind. Und ich fand es jetzt auch wirklich spannend, wie die Kirche, die Christen reagiert haben auf Corona, nämlich auf durch das sozusagen keine Gottesdienste mehr stattfinden konnten. Und zwar sehr kreativ. Also ich habe von einem Pfarrer gehört, der über Lautsprecher den Segen ausgeteilt hat, der Priester, der das Weihwasser mit der Spritzpistole verteilt. Oder an Ostern bei uns jetzt hier in München sind wir spazieren gegangen und auf ganz vielen Straßen haben die Leute mit Kreide, der Herr ist auferstanden, hingeschrieben. Nachbarn haben Osterlichter vor die Tür gestellt und man konnte sie mitnehmen. Ich fand das genial.
Also das muss man auch ehrlich sagen. Ich glaube, dass Krisen für die gläubigen Menschen fast immer Innovationschancen waren. Das, glaube ich, lässt sich sogar kirchengeschichtlich zeigen, dass ganz viele Sachen erst erfunden wurden, auch bezüglich des Glaubens, wenn irgendwas halt nicht möglich war. Und eine Digitalisierung, ich habe vorher auch die Schattenseiten davon gezeichnet, aber ich glaube, viele Kirchen haben die Notwendigkeit der Digitalisierung oder den Fakt der Digitalisierung noch nicht erkannt. Und de facto, ich habe gestern eine Statistik gesehen, Menschen zwischen 16 und 25 verbringen durchschnittlich 2700 Stunden pro Jahr vor Bildschirmen. Ein christlicher Jugendlicher, der einmal in der Woche in eine Kirche gehen würde, falls er das täte, die meisten tun das nicht, aber falls er das täte, da wären das dann etwa 50 Stunden oder 60 im Vergleich zu 2700. Das heißt, entweder erreichen wir Menschen über die digitalen Medien oder wir erreichen sie gar nicht. Die Leute sitzen nicht zu Hause rum und sagen, oh, wenn jetzt ein Gottesdienst wäre, dann würde ich gerne hingehen, sondern sie sind de facto an Bildschirmen. Deswegen brauchen wir digitale Formate und Corona hat die Kirche ein bisschen gezwungen, die zu entwickeln. Und ich würde sagen, die Kirchen haben diesen Test verhältnismäßig gut bestanden.
Hätte ich auch so beurteilt.
Was sich vor allem gezeigt hat, ist, dass Menschen, die dem Glauben fernstehen, natürlich viel weniger Hemmungen haben, über eine digitale Schwelle zu schreiten, als über eine tatsächliche Kirchentürschwelle. Und deswegen für die nichtgläubigen Menschen sind diese Formate unfassbar wichtig. Das Gleiche trifft übrigens auch auf zum Beispiel BibelTV zu. Wir haben ganz, ganz große Zuwachszahlen gehabt jetzt während Corona, weil Menschen wirklich auf der Suche sind nach Orientierung und das unter anderem im Fernsehen.
Aber die Kunst ist dann, du siehst die Menschen ja nicht, die sich damit einklicken und einwählen online. Die Kunst ist, finde ich, dann sie auch dran zu behalten.
Ja, absolut. Also natürlich, weil die Aufmerksamkeitsspanne auch immer geringer wird. Also die jungen Leute, die schauen ja TikTok, ne? Das, was da in den ersten Sekunden nicht passiert, ist die Aufmerksamkeit weg. Es erfordert eine große Umkehr denken, aber ich habe auch neulich mit einem katholischen Bischof gesprochen, der gesagt hat, jetzt haben wir rausgefunden, die Leute suchen sich halt auch bei den katholischen Gottesdiensten den dann raus, der am ansprechendsten ist. Und da denke ich, ja Leute, das ist jetzt einfach mal eine Lektion, die mal dringend zu lernen ist, denn diese Optionalisierung des Glaubens, die haben wir schon zumindest in den Großstädten seit Jahren. Das heißt, ich kann mir raussuchen, wo ich hingehe. Das hatten Leute bezüglich der Religion vor 100 Jahren noch gar nicht. Wenn du katholisch oder evangelisch getauft warst, dann hattest du wenig Auswahl. Du warst auch nicht mobil genug, in die andere Stadt zu fahren. Die Kirchen müssen sich auf die Tatsache einstellen, dass sie nur ein Anbieter von Sinn unter 50 sind. Und ob man zum Yoga-Lehrer geht, ob man vielleicht einfach im Bett liegen bleibt und sich im Internet was ansieht, oder ob man in einen Vortrag geht, ob man in ein Museum geht, ob man Sport treibt oder in eine Kirche, ist heutzutage für sehr viele Menschen halt gleichberechtigte Optionen, wobei die Kirche fast immer schlechter abschneidet in diesem Vergleich. Und in diesen Spiegel müssen die Christen erstmal blicken und das realisieren.
Und vielleicht ist es sogar eine Herausforderung. Ich finde ja, so einen Gottesdienst auf dem Sofa zu verfolgen, womöglich noch mit deinem Abendessen oder dem Mittagessen oder dem Frühstück auf dem Tisch vor dir, ist auch nochmal die Herausforderung, dass der Gottesdienst so gestaltet sein muss, online, dass er mich packt. In der Kirche kann ich nicht wegrennen.
Richtig. Und auch hier, Alpha-Kurs hatten wir vorher schon, die sind ja auch schon vor einiger Zeit übergegangen, dass sie sagen, na, bevor jemand live einen Vortrag vorbereitet, der einfach total grottig ist, verwenden wir halt einfach einen, den wir uns gemeinsam ansehen und kommen dann ins Gespräch darüber. Oder ich denke an die ganzen Satellitenkirchen von großen amerikanischen Freikirchen, die sagen, ob der Pastor da jetzt wirklich vor Ort ist und spricht oder ob da ein Videoeinspieler kommt, macht für unsere Leute fast keinen Unterschied. Ich meine, das macht dann schon einen Unterschied, ob ich eine Gemeinschaft außenrum finde. Aber das wäre ja ein wahnsinnig interessantes Wachstumsmomentum, zu sagen, naja, die digitalen Sachen, die sich leicht reduplizieren lassen, die setzen wir doch auch zielführend ein.
Jetzt hast du vor Ostern über 500.000 Christen zeitgleich online verbunden und bei der Aktion Deutschland betet gemeinsam. Faszinierend, das waren katholische, evangelische, orthodoxe, freikirchliche Christen. Wie bist denn du auf die Idee gekommen? Und vor allen Dingen, wie hast du es geschafft, dass so viele verschiedene Strömungen in der Kirche da mitmachen?
Also erstmal zur Idee. Ich hatte die Idee gar nicht selber, sondern die wurde an mich herangetragen von einer Freundin und es hat mich eher ein bisschen genervt. Ich hatte gar nicht so viel Lust drauf, weil ich immer weiß, wie viel Arbeit sowas ist. Aber sie hat gesagt, Johannes, du musst es machen, sonst wird es nichts. Und irgendwas hat leider, sage ich fast, so in meinem Inneren gesagt, na, ich glaube, das ist die Stimme Gottes. Ich glaube, ich muss das wirklich tun. Und wir sind hier in Augsburg als Gebetshaus durch die Mehrkonferenz und durch vieles. Und ich auch als Person doch relativ gut vernetzt, weil ich habe einfach eine ganz, ganz, ganz große Sympathie und Liebe für den ganzen christlichen Tierpark in seiner Unterschiedlichkeit. Das ist irgendwie ganz schön. Auch in meiner Biografie habe ich so viele Schätze in unterschiedlichen Kirchen schon erleben dürfen, sodass ich einfach relativ schnell viele Kontakte aktivieren konnte. Dass der Response dann so groß war, hat mich trotzdem nochmal erstaunt. Also besonders, ich meine, dass die Christen mitmachen, das ist schon beeindruckend. Aber wir hatten ja nicht nur, keine Ahnung, 15 oder 20 katholische Bischöfe mit draufstehen, sondern wir hatten jede Menge Mitglieder des Deutschen Bundestags auch mit dabei. Bis hin zu Top-Politikern, das war unter der Schirmherrschaft unseres Ministerpräsidenten hier in Bayern. Und dann hatten wir wirklich prominente Leute aus, weiß ich nicht, Fußball und Popmusik und in diesen Kreisen mit dabei. Und wir haben wirklich dann aufgehört, Werbung zu machen, weil von alleine so viele Leute uns geschrieben haben, ich will auch noch auf die Liste, sogar Politiker auch. Das kann ich mir nur erklären dadurch, dass einfach da ein besonderes Momentum drauf war. Da kamen zwei Sachen zusammen. Und zwar, das war ja wirklich Anfang April, war absolut Höhepunkt in Deutschland der Corona-Epidemie. Und das war zwar schon nach dem Lockdown, aber es hatte noch nicht gegriffen. Also die Zahlen gingen immer noch nach oben. Wir hatten immer noch diese entsetzlichen Bilder aus Bergamo und aus New York vor Augen. Das heißt, Menschen hatten wirklich Panik. Und zwar zu Recht, weil man nicht wusste, wie es sich entwickelt. Und das Zweite, es war Ostern. Diese Sachen sind zusammengekommen, sodass wir ja bis hin zu säkularen Medien wie Focus und Bild und in Süddeutsche und so weiter wirklich sehr wohlwollend und auf extrem sichtbare Weise gefeatured wurden. Und so, wir gehen ja davon aus, dass etwa 1 Million Menschen beteiligt waren. Das ist wirklich, wirklich gewaltig. Mich haben Leute auf der Straße angesprochen, dass ich es gesehen hatte, Leute, die ich gar nicht kannte. Das war letztendlich sowas passiert, wenn ein besonderes Momentum da ist. Also das hat keine einzelne Person hervorgebracht, sondern da war ein besonderer Moment.
Und hat das langfristig Auswirkungen, glaubst du, für die Einheit der Christen zum Beispiel?
Also erstmal, das ist lustig, ne? Wenn man die Statistiken schaut, der 7. April ist der Turning Point in der Corona-Entwicklung. Also der 7. war der höchste Tag, der 8. war unser Gebetstag und seither ging es abwärts. Also das kann man natürlich sagen, toller Zufall, ja, kann man so sehen, aber es war de facto der Turnaround in Deutschland dieser Tag. Und langfristig, ich glaube, dass zwei langfristige Sachen schon passieren. Das eine, es hat gezeigt, wie sehr auch in einem Land, das ja wirklich nicht mehr besonders stark christlich geprägt ist, es möglich ist, sowas wie 1 Million Menschen mit einem Glaubensthema zu erreichen. Das ist mal abgesehen von so traditionellen Dingen, vielleicht Weihnachten, glaube ich, ist das schon außerordentlich, weil es einfach zeigt, dass gerade in der Not Menschen nach Gott suchen und wenn die Kirche oder wenn Christen dann präsent sind und eine Möglichkeit geben, sich einzuklinken, dann wird es als positiv wahrgenommen. Ein bisschen dazu, dass Focus Online die Aktion ja bewusst beworben hat. Die haben gesagt, wir hatten so eine Stiftung Corona Care mit der Burra-Stiftung zusammen, wo sie Menschen helfen, gut durch Corona zu kommen. Und sie haben gesagt, das ist ein Projekt, das sie gerne unterstützen wollen. Also das ist, finde ich, ein ermutigendes Signal. Und das Zweite, was du angesprochen hast, mit der Einheit der Christen, ja, ich glaube schon, dass da langfristig was weitergeht. Wir hatten ja noch eine zweite Aktion, die war kleiner, aber hat noch stärker die Einheit der Christen betont. Die hieß Gemeinsam vor Pfingsten, wo wir wirklich Menschen ermutigt haben, in ihren Kathedralen und Kirchen zu beten. Und da war praktisch die Durchdringung der unterschiedlichen christlichen Camps noch größer. Und das lebt viel von Bildern. Das heißt, wenn Leute mal sehen, aha, das ist so ein orthodoxer Priester und dann ist einer, weiß ich nicht, von Oak Rose und dann ist einer hier ein katholischer Bischof und dann ist irgendein ICF München. Und die sind grundsätzlich zumindest an dem Punkt, dass sie gemeinsam beten können, einer Meinung. Das macht, glaube ich, ganz tief was mit unserem Verständnis, von dem die Kirche aussieht.
Ja, und ich finde es auch total wichtig, dass man eben nicht immer dieses Trennende betont, sondern das, was uns eint. Hat denn Corona dein Gottesbild verändert? Deine Gottesbeziehung verändert?
Nein, würde ich nicht sagen. Nee. Wirklich, weil es sich für mich einreiht in ein paar Lebenskrisen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Gott ungezähmt, wo ich ein paar von diesen Erfahrungen verarbeitet habe. Das waren kleinere Sachen, aber so Sachen. Gut, eine größere Sache auch, dass wir mal ein Kind verloren haben, aber auch so eine Geschichte, wie ich auf einer Insel festhing aufgrund eines Sturms und nicht mehr wusste, wie es weitergeht und wirklich gedacht habe, wir kommen hier nie wieder weg. Überhaupt mit dem konfrontiert zu sein, wenn Gott offensichtlich nicht immer eingreift oder ganz anders handelt, als man denkt oder man mit dem Tod konfrontiert ist oder mit dem völligen Verlust von Sicherheiten, das war mir nicht neu. Und das ist aber, glaube ich, wichtig, das mal zu durchdenken. Bleibe ich an Gott nur dran, wenn er in meine Kategorien passt und meine Wünsche erfüllt? Oder läuft es andersrum? Ja, sind meine Wünsche, sind meine Vorstellungen relativ auf jemanden hin, der all diese Grenzen komplett sprengt und der meine Ehrfurcht und meine Anbetung und im Letzten sogar meine Liebe einfach verdient, weil er gut ist? Und dahingehend war Corona für mich hat sich eher eingeweiht in diese Erfahrungen.
Wir sind schon am Ende angekommen. Und da habe ich eine kleine Rubrik, die heißt 3 Fragen, 3 Antworten.
Ja.
Mundschutz. Bunt, gestylt, selbstgenäht, medizinisch. Was trägst du?
Von meiner Frau, die eine ganz kreative Frau ist, handgenäht.
Welche Person würdest du gerne mal modisch beraten?
Jetzt kommt was Gemeines. Fast jeden Christen.
Und letzte Frage. Du hast viel von der Welt gesehen. Wo willst du unbedingt noch hin und warum?
Das ist eine ganz gemeine Frage. Ich habe eine ganz lange Liste. Ich war in China vor 1,5 Jahren und will unbedingt wieder mal nach China. Und ich will unbedingt auch nach Japan. Und weil mich an der asiatischen Kultur seit früher Kindheit oder seit Jugend an was ganz tief gepackt hat und begeistert hat. Aber es gibt leider fast keinen anderen Ort auf der Erde, wo ich nicht entweder überhaupt mal gerne hinreisen würde oder wieder hinreisen würde. Ich bin wirklich verliebt in die Vielfalt und Schönheit dieser Welt.
Und was ist deine nächste große Reise? Weißt du schon?
Ja, ich hätte eine große Reise nach Brasilien zum Vortrag geplant und Hawaii. Ja, und beides sind durch die USA und Brasilien Corona höchst gefährlich. Und ich hoffe, dass es bis im Herbst besser wird, weil die Reisen werden beide im Herbst. Also mal sehen, wie das aussieht. Ich bin dankbar um Gebet, weil ich will unbedingt nach Brasilien und nach Hawaii.
Ich bin dankbar, Johannes, für das Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank, Johannes, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, das Gespräch hat euch inspiriert. Bis auf Weiteres müssen wir mit Corona leben und eine neue Normalität finden. Doch vielleicht schaffen wir es, die Krise als Chance zu sehen, um neue Wege zu gehen, Gewohnheiten zu ändern und Gott zu begegnen. Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr diesen Podcast mit einer Person teilt, die ihr kennt. Das hilft, Inspire noch ein bisschen bekannter zu machen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bleibt behütet und gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Verena.